Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Dr. Stefan, Mr. Ralf, guckt mal in den Kalender. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten, aber jetzt steht hier, ja. Birgit packt aus.
Birgit Schollmeier, natürlich Literaturexpertin, Braunschweig.
Ja.
Podcast.
Die gibt, es ist kurz vor Weihnachten und wir müssen wieder Buchtipps zusammentragen. Von ihr, von uns, da müssen wir sie aber unbedingt mal fragen.
Und Birgit packt aus, heißt ihr Podcast heißt so, den
genau,
sie bei
Gerstenberg
macht.
Genau, da spricht sie über Backlist-Perlen für die Kinderbuchabteilung. Aber
genau.
Wir wollen jetzt nicht nur über Backlist, wir wollen ja über aktuelle
Nein,
Sachen,
ganz aktuell, ruft die sofort an.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Herzlich willkommen, liebe Birgit, bei uns im Podcast, sozusagen die Kollegin. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, insofern sind wir Kollegen. Und wenn du bei uns zu Gast bist, dann ist es wieder Winterzeit.
Und wir stellen ganz viele Bücher vor, die unbedingt unter den Weihnachtsbaum gehören und die man jetzt zwingend noch einkaufen muss und von klein bis groß natürlich.
Genau.
Ja, und das alles zur rechten Zeit. Noch ist die Zeit, dass man einkaufen kann, ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten, wenn auch nicht mehr so viel Zeit. Aber was ich schön finde, alle Jahre wieder, dass wir uns einmal zum Ende des Jahres in eurem Podcast treffen. Das finde ich hervorragend.
Mhm. Ja, das Tolle ist doch aber auch, das ist doch ein Buchhandelsbenefit. Heute bestellt, morgen geliefert. Also man kriegt sogar vor Weihnachten kurzfristig noch die Bücher, die wir empfehlen.
Wir gehen gleich bei den Kleinsten gehen wir los. Du hast von Susanne Strasser Haltet den Ball im Peter Hammer Verlag erschienen.
Eine schöne Pappe.
Eine fröhlich-dynamische Pappe, sagt der Verlag. Und das stimmt, wer Susanne Strasser kennt mit ihren Büchern So weit oben und auch schon andere, Fuchs fährt Rad, das fand ich auch so großartig. Da durften wir übrigens, muss ich gleich mal ein bisschen davor erzählen, da durften wir mal bei einem Frühstück mit Susanne Strasser mitbestimmen, BuchhändlerInnen, die eingeladen waren, welche Farbgebung es bekommt im Hintergrund.
Mhm.
Und wir haben uns für Blau entschieden und das ist tatsächlich so gedruckt worden. Ist das nicht schön?
Das ist wunderbar.
Ja.
Diesmal sind wir im Gelb. Diesmal sind wir auf alle Fälle gelb.
Diesmal sind wir im fröhlichen Gelb, genau. Und es geht los, dass ein Ball geschossen wird und boing, ein kleiner Dackel kriegt den auf den Kopf. Der ist gerade dabei zu pinkeln an Laternenpfahl und das ist ja immer besonders hässlich, wenn man dabei gestört wird. Gut, und die Ente rennt und Eule rennt und Spinne rennt, das sind die drei, die sich schon getroffen haben und hinterher rennt. Wir kennen das von Susanne Strasser, es kommt immer Seite auf Seite jemand dazu und alle rennen hinter diesen Ball her. Und wenn ich es jetzt ein bisschen abkürze, die Ente fängt an und dann fliegt der Ball natürlich irgendwo hin. Die Ente jagt den Ball hinterher und auf jeder Doppelseite kommt ein Tier dazu. Wunderbar fröhlich gemalt, die Eule, die Ente, die Maus, die Spinne, der Hund und ganz zum Schluss das Kind. Und das schmeißt diesen Ball, pfui, ganz weit in die Luft über den Teich. Und was daran so schön ist, was sie geschickt macht, dass man nicht nur dieses Lesen hat und diese Bilder sieht, sondern du hast auch noch diese wunderbaren Lautmalereien. Der Ball springt und macht bam. Der Ball hüpft und es macht doing, doing, doing die Treppe hinunter. Es macht Klatsch im Teich und das Kind schießt ihn mit Pfui ins Tor und jetzt kann man endlich Fußball spielen.
Mhm. Ja, und dann aber auch die Kinder, die dann rufen, also beziehungsweise die Vorleser, die dann, oh nein, ah, also diese Laute gibt's auch noch dazu. Und es gibt ja noch eine kleine Pointe, die eigentlich sehr schön ist, weil der Ball fliegt dann schließlich ins Wasser und dann sieht man nur ein Krokodil und man denkt dann, oh, jetzt ist es auch, und alle sind völlig entsetzt und denken, das war's jetzt, aber dann im nächsten Bild sieht man, das war nur ein aufblasbares
dem Kind.
Genau, und unter dem ist das Kind.
Wenn du genau schaust, dann liegt es ja auf dem Rücken und die Beine in der Luft. Ich glaube, so schwimmen Krokodile nicht.
Das Krokodil liegt da. Okay, weil man sieht erstmal nur die
Ende.
Am Ende liegt es da.
Ja, genau.
Also schon klar, das kann nichts Gefährliches sein. Ne?
Genau.
Und ich glaube, dass das wirklich Spaß macht, auch mit Kindern zu spielen. Ich meine, jetzt im Winter ein bisschen schwieriger, sonst zu Hause mit dem weichen Ball. Aber man könnte dann sofort auch Fußball spielen oder mit dem Ball spielen, wenn man es denn wollte. Und außerdem machen diese Wiederholungen und die Lautmalereien einen unglaublichen Spaß, wenn man das Zweijährigen vorliest.
Das geht ab 2, 3 geht das schon gut.
Genau. Ab 2 geht das wunderbar. Also Pappe ist ja, meiner Ansicht nach, ist ja immer Pappe so bis 3, 3,5. Ja. Dann sind Kinder ihrer Meinung nach groß und brauchen keine Pappe mehr. Wobei Pappe immer noch ganz viel Spaß machen kann. Keine Frage.
Kinder müssen dann aber irgendwann ins Bett und dann hast du eine gute Nachtgeschichte, hast du aus Kinderbuchverlag.
Eine schlimme Nachtgeschichte von Magnus Lundgren, glaube ich, und Per Gustafsson, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja,
und
das Gustafsson.
Ist mal eine ganz andere. Gustafsson, genau.
Gustafsson,
und das
ja.
ist, machst du super. Eine schlimme Nachtgeschichte. Also es gibt ja gute Nachtgeschichten und es gibt jetzt auf dem Markt eben auch eine schlimme Nachtgeschichte und die heißt auch so. Und man sieht schon auf dem Cover, das finde ich so schön, der Papa, der das Buch von den drei Bären in der Hand hält, eine kleine Leselampe, die ein bisschen Licht bringt und Kinder, die sich so an diesen Papa kuscheln. Und das erinnert mich so, weißt du, mit einer Hand den Oberarm umgreifen oder so. Das erinnert mich an meine Enkelkinder, weil genau so ist die Situation, wenn ich denen abends vorlese, wenn ich bei ihnen bin oder sie sind hier. Und das macht wirklich immer ganz viel Freude und ganz viel Spaß. Und der Vater fängt an mit einer ganz, ganz fröhlichen Geschichte. Fia kommt, wir fangen an. Und er macht es sich gemütlich, schlägt das Buch auf und sagt, es waren einmal 3 drollige kleine Bärenkinder, für die es Zeit war, ins Bett zu gehen. So liest er es vor. Und dann sagen die Kinder, oh nee, nicht schon wieder diese langweilige Geschichte. Also die finden wir nicht gut, da passiert ja nichts. Doch, sagt der Papa, da passiert doch was. Und am Schluss ist das immer so schön, wenn ich euch das vorgelesen habe, schlaft ihr gleich ein. Und das ist doch prima, das ist doch Sinn der Sache. Und die Kinder sagen, nee, nee, also jetzt wollen wir mal nicht so eine Geschichte haben. Und der Papa liest trotzdem weiter und da passiert ja nichts. Aber guck mal, sagt Fia und zeigt auf die Buchseite, da passiert ja doch was. Jetzt sehe ich es auch. Da ist ein Riss im Boden und daraus kommt eine Figur, ein Großmaul. Und das Großmaul gräbt sich ins Zimmer und will die Bärenkinder fressen. Nein, sagt der Vater, bitte nicht. Jetzt seid mal still und hört zu. Und die Kinder mit ihrer überbordenden Fantasie, was diesen 3 kleinen Bären passieren könnte, die auf dem Meer landen, die gefressen werden von irgendeinem fürchterlichen Tier, was aus dem Wasser kommt. Und Vater fängt immer wieder an, Papa fängt immer wieder an, das Ganze zurückrudern zu wollen und in die alte Geschichte zu gehen. Er schafft es meistens so einen Satz noch zu lesen. Beruhigt euch mal, sagt Papa, hier gibt's keinen mehr und Bärenkinder werden auch nicht gefressen. Doch, nein, sagt Papa, kommt her und legt euch wieder hin. Und er versucht noch eine Zeile zu lesen, aber wie gesagt, die Kinder in ihrer überbordenden Fantasie denken sich die verrücktesten Sachen aus. Und dann macht Papa das Licht aus. Ah, das finden die beiden nicht so gut, Fia und Franz. Und da muss man schnell das Licht wieder anmachen. Und in der Zwischenzeit sieht man auch immer so grau gezeichnet. Das ist dann wohl die Tatsache im, das tatsächliche Bild im Bilderbuch, was dann immer mal gezeigt wird. Die Bärenkinder frühstücken, gingen zur Schule. Als sie wieder nach Hause kamen, sagte die Bärenmutter, es wäre Zeit für Hausaufgaben. Mutter, sagen die Kinder, nee, nee, das steht da überhaupt gar nicht in dem Buch. Das denkst du dir aus. Und es kommen böse Zombies und die springen durch die Wohnung. Und mit einem Hubschrauber muss man diese Bärenkinder retten. Die Kinder sind aus dem Bett auf dem vorletzten Bild. Vater liegt mit dem Buch auf dem Bauch und schläft. Und der Hubschrauber macht dann so ratzatza, ratzatza, ratzatza. Das ist das Schnarchen vom Papa. Der Hubschrauber ist ja richtig laut. Und dann sehen die Kinder, der liebe kleine Papa schläft. Wie schön, der drollige kleine Papa schläft nicht schön. Für den war es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen, flüstert Fia und macht das Licht aus. Schlaf ein, schlaf ein. Morgen denken wir uns eine neue Geschichte aus, knispert Franz. Eine noch schlimmere, sagt Fia und gähnt. Und damit siehst du dann auf der letzten Seite ein bisschen ins Dunkel getaucht, 3 kleine Bären, so zu durchsichtig gezeichnet, über den 3, die da im Bett liegen und wunderbar schlafen. Und ein kleines Gimmelweh auf der letzten Seite, das ist dann schon der Rückeneinband. Da steht dann, ich habe was Komisches geträumt. Du siehst ein Bett mit 3 kleinen Bären. Da waren 2 Kinder, die haben sich ein Abenteuer ausgedacht und wir waren mittendrin. Ja, ich weiß, sagt der in der Mitte, ich habe genau dasselbe geträumt. Und der dritte Bär sagt, und ein Papa hat ein Buch vorgelesen über uns. Das ist so schön. Und damit verlässt man diese schlimme Nachtgeschichte. Und ich kann es nur aus der Erfahrung sagen, Kinder mögen natürlich auch liebe, zarte, nette Geschichten. Aber Kinder lieben auch dramatische Geschichten. Und wenn es ein bisschen gefährlich wird. Nicht alle Kinder und nicht jeder ist dafür geeignet. Aber ich weiß es von meinen eigenen 4 Kindern und 6 Enkeln, die ich habe und die vielen Jahre, die ich vorgelesen habe, dass Kinder durchaus auch so was Gruseliges mögen. Weil oft Erwachsene dann sagen, nee, nee, das ist ja ein bisschen gruselig, ein bisschen unheimlich. Aber es gibt ja auch die Krimileser, ne?
In der Erwachsenenwelt. Die gibt's auch, genau. Und es gibt die, da muss Blut fließen. Es gibt andere mit Cozy Crime, also die gibt's auch. Ich tarocke mit einem Gute-Nacht-Geschichten für Celeste nach. Das ist ein sehr gruseliges Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach und Ole Könnecke. Und die beiden haben eine ganz unterschiedliche Technik zusammengesprochen. Band, wenn man so will. Könnecke erzählt als Comic, in Comic-Version erzählt er sozusagen den Handlungsfaden und dazwischen sieht man immer wieder ein einzelnes großes Bild von Nikolaus Heidelbach. Und es geht eigentlich darum, dass die Eltern aus dem Haus gehen und der ältere Bruder, der große Bruder Boris, soll also die kleine Celeste dann ins Bett bringen. Und sie wünscht sich also eine Gruselgeschichte, und aber die gruselt sich gar nicht. Immer wenn er anfängt, geht das so, dass ihr immer wieder was anderes einfällt und sie findet das immer überhaupt nicht gruselig, was er hat. Und die Geschichte sozusagen, die er jeweils wieder neu ansetzt, er denkt sich immer wieder eine andere aus oder er will eine andere erzählen. Und da sieht man sozusagen, was er anfängt zu erzählen, sieht man dann ein entsprechend großes Tableau von Nikolaus Heidelbach. Da sieht man dann ein Gespenst, ein grausames auf einer Hängebrücke und ein Mädchen dann gegenüber mit einem großen Messer und man weiß schon, das schaukelt, das sind Seile, das geht irgendwie auch nicht gut aus. Oder du siehst ein Mädchen, was Froschschenkel genüsslich in der Pfanne brät und hinter ihr, also sie kann es nicht sehen, ist eine riesengroße, dreimal so groß wie sie, ein Frosch, eine Unke. Und man ahnt, oh, war vielleicht keine gute Idee, diese Fröschchen da in der Pfanne zu rösten. Ja, genau. Und dann ist es aber so, dass es eben so ist, dass das Kind immer was anderes erzählt. Also Celeste, die kleine Schwester, die dann sagt, eine Kröte? Ich habe mal im Keller eine Babykröte gefunden, die war ganz klein, die hatte sich verlaufen. Dann habe ich Mama gerufen und dann geht das so weiter. Und dann so, Kröten sind so süß. Und dann sagt halt der Bruder, du hast echt keine Ahnung, was gruselig ist. Und dann du und so weiter. Also sie streiten sich auch immer, was gruselig ist und so geht das nach und nach, bis dann er überhaupt nicht mehr weiter weiß und sie dann schließlich eine völlig gruselige Geschichte erzählt. Er wollte immer eine, die noch gruseliger ist und dann erzählt Celeste die gruseligste Gruselgeschichte der ganzen Welt und dann am Ende, das ist eine Comicversion, und dann ist eben Boris eingeschlafen. Und und dann kommen irgendwann halt Mama und Papa nach Hause und dann gucken sie und dann liegt der Boris auf dem Boden und schläft und die Celeste schläft auch und dann sagt die Mama, sie sind so süß, sagt sie, und unsere Kinder, sagt dann der Papa, und wissen gar nicht, was in der Zeit vorgekommen ist. Also ich finde diese Kombi zwischen diesen wirklich gruseligen Bildern, wo man sich immer überlegen muss bei so einem Tableau, was passiert jetzt als nächstes? Also du hast sofort den Handlungsanlass und Kinder finden sofort, die malen sich aus, was als nächstes passiert. Und diesem Rahmen von Könnecke finde ich für mich ein gelungenes Zusammenspiel. Gute Nacht,
ja, ich finde, es ist
Celeste.
Ja, es ist einfach großartig und ich liebe Heidelbach. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an das Kinderparadies?
Ja.
Das war doch großartig.
Oder diese schaurige Königin Gisela, so ganz,
ja,
ganz
Königin
fies.
Gisela, großartig, ja. Und beim Kinderparadies war das eine, was ich nie vergessen werde. Stell dir vor, du bist als Kind auf einer Rutsche und das Ende der Rutsche ist so ein Maul mit Zähnen nach oben gebogen, was sich sofort auffängt. Und was ich an diesen Bildern auch so gut finde, weil wie du es erzählt hast daran, das ist, dass Kinder ja noch selber überlegen können. Es muss ja nicht passieren, dass die Kröte weiter frisst oder so.
Genau.
Ja?
Also eben,
das bleibt offen.
Aber es sind Handlungsanlässe.
Ja, und das lässt sich viel Raum für Fantasie.
Da haben wir ja jetzt noch mehr Handlungsanlässe. Wir haben nämlich noch mehr Zaieri. Wer küsst wen? Bilder, Kunst, Reise. Da gibt es jetzt noch Bilder.
Aus dem Gerstenberg Verlag. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Heidelbach, wo man sich selber die Geschichte ausdenken muss. Und hier sind es zwei Buchblöcke, die übereinander sind. Und wenn man dann aufschlägt, also zwei oberen, die sind immer, die gehören nun immer zusammen. Die kann man nicht verändern, die zwei unteren auch. Aber durch das Hin- und Herblättern dieser, ja, es ist so ein bisschen holzschnittartige Zeichnungen, ergeben sich insgesamt können sich je nachdem 232 Geschichten ergeben. Und man merkt, wenn Kinder, wie das funktioniert, weil die denken sich einfach relativ schnell was aus. Und es gibt auch da kein richtig und kein falsch, sondern was die sich ausdenken mit diesen Geschichten, das stimmt dann auch. Und mal sind es Liebesgeschichten und mal sind es Abenteuergeschichten und mal sind es Detektivgeschichten, die auch immer kurz sind. Ich finde, das ist dann auch in dem besten Sinne sogar All-Age, weil das funktioniert auch in der Grundschule noch genauso. Es funktioniert sogar für Erwachsene genauso, wenn sie ihre Fantasie sich behalten haben. Und dann kannst du da ganz hin und her und blättern und ganz tolle Dinge entdecken. Also mir geht's so, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Birgit, dabei, aber...
Das geht mir auch so. Nur, dass ich finde, du musst ja auch eine Menge Geduld mitbringen für 232 Geschichten. Du kannst sie natürlich nicht auf einmal erzählen.
Nein, bloß nicht.
Nein. Aber das Tolle ist ja wirklich daran, dass du durch das Blättern, dadurch, dass ja die Seiten praktisch getrennt sind, wie du sagst, Buchblöcke, ne? Dass du wirklich von oben nach unten blättern kannst und kriegst jedes Mal wieder ein neues Szenario.
Ja.
Und kannst dir neu dieses Bild erschließen und kannst wieder neu anfangen. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gesetzt. Ne? Es hat also nicht so ganz viel Farbe, aber braucht es auch nicht, weil du mit deinen Worten und mit deinen Geschichten Farbe reinbringst.
Also ich hatte so den Eindruck, das war so ein bisschen der Einstieg war für mich da nicht so ganz einfach, weil ich auch das Gefühl hatte, das ist ein Buch, was man erstmal erklären muss. Das ist nicht so auf den ersten Blick schon verständlich, weil diese sehr, sehr reduzierten Bilder in Schwarz-Weiß und auch diese vier Einzelbilder, die dann durch die Assoziationen, Fantasien, dann auch das Wiedererkennen bestimmter Elemente von anderen Seiten, es dann irgendwie so einen Zusammenhang ergeben. Vielleicht für diejenigen, das ist jetzt eher so meine Frage an die erfahrene Buchhändlerin, wahrscheinlich erstmal schwerer zu vermitteln sind, weil man erst jemandem erklären muss, wie man mit diesen zwei Buchblöcken und dieser Idee des Buches umgeht. Das ist für mich immer so ein bisschen nicht auf den ersten Blick so zu erkennen, sondern das bedarf, glaube ich, mehr mitgeben, was das alles kann. Und dann vielleicht.
Du kannst das Buch nicht an die Frau, an den Mann, an das Kind bringen, wenn du dich damit nicht befasst hast. Weil dann würde jeder sagen, ach nee, das ist irgendwie nein, das ist es nicht too much, zu sagt mir nichts oder wie auch immer. Also man muss sich wirklich darauf einlassen und diese Bilder sich anschauen, so wie Stefan das auch gesagt hat. Und dann kannst du tatsächlich anfangen, diese Geschichten zu spinnen. Du musst Lust darauf haben, du musst Spaß daran haben. Das gilt auch nicht für jedermann. Aber ich finde, es ist unglaublich schön, mit Kindern diese Geschichten weiter zu spinnen, die auf den Bildern gezeigt werden.
Finde ich auch. Und damit verlassen wir die Bildwelt kurz und gehen zu Ameisen in Adas Bauch. Das für Kinder ab wie vielen Jahren? Also meinst du, sage ich ja mal All Age jetzt hier, wer küsst wen? Weil das passt für Vierjährige, das passt für Grundschüler, das passt für Erwachsene. Aber deins hat
das
eine bestimmte Altersstufe.
Ab 6. Denn Ada und ihr kleinerer Bruder, Ada ist 6, sie kommt nach den Sommerferien auch in die Schule. Und das Buch von Stefanie Höfler mit Illustrationen von Philipp Wächter, den darf man da aber gar nicht vergessen. Da gibt es auch ein paar kleine Comic-Sequenzen in dem Buch und viele, viele Illustrationen, die das mit begleiten. Also der hatte auch seinen ganz großen Anteil dran. Und dieses Buch hat den Untertitel »Ein Kinderbuch über leise und laute Gefühle«. Und ich finde ja, Gefühle ist so gerade auch so ein Trendthema für Kinder. Es gibt ganz viele Bücher,
Wut, Zorn,
über schlechte Gefühle, gute Gefühle und also ganz viel so Ratgeber-Büchlein für Eltern, die irgendwie die Gefühle ihrer Kinder aufgreifen und mit Büchern unterfüttern wollen. Und da, die finde ich manchmal sehr pädagogisch und manchmal unglaublich gewollt.
Oh ja.
Und
ja, das stimmt.
Man spürt die Absicht und ist verstimmt.
Mehr als leicht verstimmt. Und da kann man jetzt bei so ein Kinderbuch über leise und laute Gefühle auch auf die Idee kommen, oh Gott, das ist bestimmt auch so ein Gebrauchsbuch, aber das ist es überhaupt nicht. Sondern Stefanie Höfler macht es, wie Stefanie Höfler eben schreibt, sehr poetisch, sehr auf den Punkt, in kurzen, kleinen Geschichten wird das alles en passant mitverhandelt, aber es geht eigentlich um diese Zeit, die Ada mit ihrem kleinen Bruder verbringt, die sie als Familie verbringt, um Dinge, die sie zum Beispiel im Schwimmbad ja noch nicht will und kann, also mit dem Kopf unter Wasser beispielsweise, ist so ein eins, was sich da durchs Buch zieht.
Ein Trauma.
ja, die Angst davor, das zu tun. Mhm. Und dann wird eben ganz, ganz vorsichtig und über verschiedene kleine Kapitel und Geschichten hinweg eben entwickelt, dass man das bei anderen Kindern wahrnimmt, wie die sind, wie die das machen, dass manche ein bisschen grober sind, was ein bisschen vorsichtiger im Wasser sind. Und sie kann sich mit ihrer Angst auseinandersetzen, um am Ende eben doch ein bisschen mutiger zu sein und das zu tun. Und das sind so ganz, ganz viele kleine Erzählstränge, Gefühlsstränge, die in diesem Buch dargestellt sind und die einfach in der Geschichte mitschwingen und mitgeben, wo ich das Gefühl habe, also wenn jemand wirklich Kindern was über deren eigene Gefühlswelt mitgeben will, von einer Autorin, die auch aus der Warte der Kinder erzählt, ja, dann ist das eigentlich das beste Buch dazu, was man da anbieten kann.
Ja, was ich daran auch so großartig finde, du hast ja manchmal auf einer Doppelseite die Meinung von Ada und die Meinung von, wie hieß sie? Ada und der Junge heißt Max, ne?
Ja. Ja, Max.
Max, ne? Und das finde ich, muss ich gerade jetzt eben überlegen. Und das finde ich so großartig, dass du zum selben Gegenstand, also ob man nun seine Schwester toll findet oder ob man seinen kleinen Bruder toll findet, das ist eben nicht immer so. Und dann darf der Max was dazu sagen und dann sagt die Ada was dazu. Und im Grunde genommen, du weißt selber, wie das unter Geschwistern ist, wenn man denn welche hatte und groß damit geworden ist. Man liebt sich nicht immer, aber der Grundtenor, der ist da, dass man zusammengehört und dass man sich schon gerne hat. Und was ich auch toll finde, wie sie das in den Kapiteln aufteilt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil in den Kapiteln die Überschrift schon so ist, schlechte Gefühle oder schöne Gefühle. Und dann wird es in kleine Geschichten unterteilt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ist ein Buch, was ich von den Zeichnungen, weil du das gesagt hast, von dem Philipp Wächter, mit Doppelseiten, die dann auch manchmal farbig daherkommen, wo dann kein Text ist, sondern wirklich nur dieses Bild. Das finde ich ganz großartig und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich hatte das jetzt auch in der Liste für die niedersächsischen Bibliotheken, weil es einfach großartig ist. Mhm.
Aber ja. Da frage ich mich jetzt, also Vorlesebuch, also mit dem Alter nochmal. Ich finde, es ist eher ein Lesebuch, weil die Comicseiten funktionieren ganz schlecht. Die kannst du irgendwie nicht wirklich als Vorlesen, da kannst du immer draufdeuten und der sagt das und der sagt das. Und ich weiß auch nicht mit dem Perspektivwechsel, das ist eher für den Selbstleser gut, wenn du dann, du musst ja immer wissen, wer spricht denn gerade, oder? Du musst als Vorleser immer, so und jetzt pass ich auf und jetzt erzählt dir die Ada. So.
Also, aber da würde ich dir widersprechen. Das, ja. Nee, das ist so nicht. Also das würde ganz großartig funktionieren, wenn du es vorliest. Weil du nämlich dann sofort mit Kindern ins Gespräch kommen kannst, mit deinen Kindern, mit den Gruppen, denen du vorliest, wie auch immer, ja? Dass du sofort ins Gespräch kommen kannst, wie geht dir das?
Ja, das schon, ganz, aber ganz dieses gut. Deutlich machen, wer gerade spricht.
Das kriegst du mit. Ganz gut. Ja, ja.
Das wird in dem Buch ganz klar erklärt. Du hast die Urschrift, da steht Ada, du hast Max.
Ja, ja. Und als Leser, und ich finde, als Leser klappt das eben gut. Beim Vorlesen habe ich schon meine Zweifel.
Klappt. Also ich glaub, nicht.
Sagen wir mal so, das Buch ist in meinen Augen ein gutes Vorleseangebot und wir haben ja auch gerade über Wer küsst wen gesprochen. Ich glaube, da ist auch viel Elternmotivation notwendig. Kinder alleine, glaube ich, wird schwierig. Also von daher kann man das als Angebot verstehen und ich glaube, da gibt die Stefanie Höfler genügend Anlässe, um da auch gut einzusteigen oder auch mit gleichförmigen Satzstrukturen. Die kann einfach gut schreiben.
Ja, verdammt. Die kann einfach gut schreiben und es ist so, dass wir haben so gelernt, Gefühle dürfen dich ja nicht beherrschen, du musst die Gefühle irgendwie beherrschen. Das müssen Kinder ja lernen. Das ist ja nicht so, dass Kinder das von Anfang an drin haben. Denk an Trotzphase und Co., die natürlich vor dieser Zeit liegt. Aber egal, Ängste, die du hast, Dinge, die du erlebst, die musst du ja gefühlstechnisch irgendwie unterkriegen. Und von daher finde ich das super, wie sie das schreibt, eben weil du zu Anfang gesagt hast, dass es kein pädagogisches Buch ist und nicht den erhobenen Zeigefinger hat, sondern einfach an klassischen Alltagsbeispielen erklärt, was Sache ist zwischen Geschwistern, zwischen dem Leben, wenn man älter wird, der Angst vor der Schule und allem, was dazugehört.
Mhm. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten.
Zu Engel.
Engel und sonstiges Geflügel, also ein richtiges Weihnachtsbuch. Ja, da habe ich natürlich eine kleine persönliche Beziehung zu, weil das Buch ist im Jahr 2000 erstmals erschienen. Der Illustrator und Autor ist Bernd Pfarr. Leider schon verstorben.
Ich erinnere mich gut.
Ja, also und jetzt 24 Jahre später gibt's das in einer Neuausgabe im Kiebitz Verlag. Früher mal war, oder im Jahr 2000 war es ein kleiner Adventskalender in Buchform. Man musste Seiten aufschneiden. 24
genau, so kenne ich es noch.
Jetzt ist es eine Geschichte, ganz normal als Buch, ohne Seiten zum Aufschneiden, sondern einfach so erzählt. Es geht um den Weihnachtsmann, der seinen Bart nicht mehr wiederfinden kann. Und dieser Bart ist verschwunden. Aber was ist natürlich ein Weihnachtsmann ohne Bart? Also muss er diesen Bart wiederfinden. Ja, und ja, wer hilft ihm dabei? Es ist ausgerechnet Heinz Hedwig und der Hilfsschutzengel Knut, die diesen Bart für den Weihnachtsmann wieder retten müssen. Und die müssen drei eigentlich unlösbare Aufgaben lösen, um dann am Ende tatsächlich diesen Bart wieder zurückzubekommen. Und das ist zum Beispiel ein Foto vom Ungeheuer von Loch Ness machen. Hat noch nie jemand geschafft. Aber Heinz Hedwig schafft es. Und das ist, man muss dazu eigentlich auch Bernd Fahr kennen. Und die berühmten Sondermann-Comics sind ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Es ist ein großartig, sehr seltsamer, sehr spezieller Humor.
Er ist ja Karikaturist von Haus aus.
Von Haus aus. Der das in einer sehr absurden Geschichte einfach einpackt. Und da kann man ganz, ganz viel Spaß dran haben, diese Geschichte vorzulesen, selber zu lesen, auch in den, ja, Comic-Tableaus, die dazugehören zu den kleinen Textgeschichte, einfach diese Geschichte mitgehen auf der Suche nach dem verlorenen Bart. Und ja, natürlich geht diese Geschichte auch ganz hervorragend wieder aus. Und das Krokodil, was diesen Bart geklaut hat, muss diesen Bart wieder abgeben. Und es gibt auch eine Lösung für das Krokodil, was mit diesem Bart großartig aussah. Es bekommt eine Art Ersatzbart am Ende. Also wer da Lust auf, wenn er wirklich alles andere als gewöhnliche Weihnachtsgeschichte hat, der ist mit so einem, mit den Engeln und sonstigen Geflügel einfach allerbestens.
Da sind wir wieder beim Zeichnen und ähnliche Zeichenstile finden sich teilweise auch in Muckekucke wieder, was Moni Port und Anke Kuhl zusammen rausgegeben haben. Ein Kaleidoskop, könnte man sagen, von durchaus uns bekannten Illustratoren und Illustratorinnen, die wir, glaube ich, durch die Reihe schätzen.
Ja, wenn man so will, eine Graphic Novel Anthologie
Kurzcomics.
Und die Idee dahinter, hinter Mucke gucke, das heißt eigentlich Musik gucken, Musik anschauen, ist.
Also ist das hessische Mucke gucke.
Die Anke und die Moni, die sind doch aus Frankfurt.
Aus Frankfurt,
Mucke gucke. Das ist logisch, dass das Mucke gucke heißen muss. Mhm. Und die Idee dahinter ist.
Was für Norddeutsch nicht so leicht zu interpretieren ist.
Ja, da hilft vielleicht der Untertitel oder das, was noch auf dem Titel zu sehen ist.
Hat's einen
Untertitel?
Das Wort
macht ja Spaß. Genau. Mucke gucke, ist doch toll.
Ja, es steht ja auch drunter Comics zu Musik. Genau.
Und, ja, also bitte.
Und die
das Prinzip?
ComiczeichnerInnen haben einfach einen Song zur Verfügung gestellt bekommen und hatten die Aufgabe, das zu irgendwie in einer Geschichte mitzuerzählen. Und da sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen dabei, von Hummel von Max Rabe über Regen von den Lassie Singers, ein Elefant für dich von Wir sind Helden. Also wirklich, ach, es gibt auch was von Franz Schubert, die Biene.
Das finde ich ganz gut. Das sind wunderbare Wimmelbilder, die der Max Fiedler da gezeichnet hat, zu der Biene von Franz Schubert und auch bei Axel Scheffler, der das Katzenduett von Rossini, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, dieses Katzenduett, das gibt's auch, wenn Kinderchöre das singen, das ist zum Niederknien, ja, mit diesem Miau, Miau. Also das ist so, wie diese, also Rossini ist ja ein unwahrscheinlich lustiger auch Komponist, der, glaube ich, die Hälfte seines Lebens komponiert hat, wie blöd, und danach nur noch gesagt hat, jetzt ist nur noch Zeit zum Essen und Kochen. Kluge Entscheidung. Wahnsinnig viel gemacht. Aber dieses Katzenduett, also man kann auf YouTube, auf sonst was, kann man sich das angucken. Muss man mal gucken, was weiß ich, Pariser Jungschor oder sowas. Das ist zum Kreischen. Also wunderbar. Aber wie auch Scheffler das dann gemacht hat, auch schön.
Also wir sehen schon, da sind die Creme de la Creme, würde man sagen, der KinderbuchillustratorInnen und der ComiczeichnerInnen dabei. Also von eben Anke Kuhl, Moni Port. Mhm. Wir haben auch wieder Ole Könnecke mit dabei.
Ja, der Baby Walk Elephant. Genau. Also das ist Henry Mancini, die Älteren unter uns kennen ihn
natürlich
noch. Aus den Filmen.
Ja, Rotraud, Susanne Berner. Also man kann da jetzt, könnte jetzt alle aufführen, aber...
Naja, also nicht ganz, das... Also,
ganz toll finde ich.
Ja, pass auf, das sind die IllustratorInnen. Aber es geht ja auch nach Musik von Texten und da fängt es mit Götz Alsmann und den Ärzten an und hört ja mit Wir sind Heiden von Fulpeck auf. Ja. Also das finde ich ja auch, dass auch alles, was Rang und Namen hat, ist ja dabei. Jetzt nicht nur Klassik, sondern eben auch modern. Das finde ich eine unglaublich tolle Mischung. Das macht Spaß.
Und also den letzten Bonus noch, den haben sie auch noch ins Buch gepackt. Mhm. Es gibt diese ganzen Songs natürlich auch als Playlist. Die kann man sich dann über einen QR-Code runterladen. Man kann also auch noch die echte Musik dazu als Hintergrundmusik spielen oder sich nochmal extra anhören. Also ein rundrum schönes Paket. Und ach, das ist eigentlich das Beste für die vielleicht die langweiligeren Stunden
an den grauen Dezembertage.
Genau.
Mein Highlight super. Ist Moni Port, muss ich sagen, der Vogelbeobachter. Und völlig ohne Text. Und du siehst immer Vater und Sohn beobachten durch ein Fernglas. Und dann ist es wirklich so, dass das sind vier Vögel, ja, und die machen immer einen Quatsch. Also wenn der Sohn durchs Fernglas guckt, dann machen die einen Quatsch. Die machen eine Pyramide, die machen sonst was, also was sie da rumtouren. Und dann gibt er es immer dem Vater. Und wenn der Vater guckt, in dem Moment sind die alle ganz brav. Alle vier sitzen ganz langweilig auf der Stange. Und das geht so ein paar Mal hin und her. Und das ist einfach herrlich sozusagen, wie das, ja, man kann sich seinen Teil denken, aber ich finde es eine so, wie sagen wir mal, eine Szene, die so gelungen ist und so lebensnah dran, was Kinder sehen und was Erwachsene sehen.
So, dann sagen wir noch den Verlag.
Der Verlag sagt ja Musik auf die Augen, das ist doch auch schön, oder? Mhm.
Und wir sagen aber auch noch, wer der Verlag ist, dann wollen wir auch noch nicht vergessen, ist bei Reprodukt erschienen.
Ich weiß gar nicht, ob du vorher gesagt hast, Bernd Pfarr, dass das bei Kiebitz erschienen ist.
Hatte ich gesagt.
Okay. Dann kommen wir jetzt zum anderen Verlag mit dem Pferd drauf. Der Verlag mit dem Pferd drauf ist Thienemann.
Ja, auf dem Cover ist jetzt außerdem kein Pferd, sondern viele Klippen. Es geht nicht um den ehemaligen Trainer von Liverpool und Dortmund. Das heißt auch gar nicht Kloppo, aber fast.
Nein, es heißt Klippo. Und zwar der Junge, den es nicht geben durfte. Und der Tobias Goldfarb schafft es, uns von der ersten Seite so in diese Geschichte reinzuziehen. Es ist einfach großartig, weil das fängt nämlich so an, das muss ich euch vorlesen. Klippo, wach auf, wir müssen fliehen. Der Junge zieht die Decke über den Kopf. Ich muss erst zu Ende träumen und dann noch frühstücken. Danach können wir von hier aus fliehen. So. Und
ja, eins
der Junge
nach dem
hat
anderen.
So die, bitte. Und dieser Junge hat, das ist immer so, in diesem ganzen Buch hat die Ruhe weg, lebt mit seinen Eltern, Gräfin und Graf, die aber viel unterwegs sind, weil sie Vertreter für Dosen sind. So wurde es ihm erzählt. Also er ist oft alleine, lebt in einem Leuchtturm, so ganz abgeschieden, hat keine Freunde, keine anderen Kinder. Es kommt mal ein Lehrer, der ihn unterrichtet. Ja, aber das ist auch schon der ganze Kontakt, den er hat. Kann ab und zu mal ein bisschen Ball spielen um diesen Leuchtturm rum. Da waren dann auch schon mal das ein oder andere Kind. Aber damit hat er nicht so ganz furchtbar viel am Hut. Also er ist gewohnt, allein zu sein, viel zu lesen und sich durch dieses Lesen natürlich auch ein gewisses Wissen anzueignen. So, jetzt müssen die aber fliehen. Es wird keine Zeit genannt, aber man flieht mit einer Kutsche. Und die Eltern sitzen schon drin, er kommt dazu und er hat ein kleines Hermelin. Red nennt er das oder Red. Und dieses Hermelin ist sein intimster Freund. Und ohne dieses Hermelin geht gar nichts. Und der springt leider irgendwie aus der Kutsche und die Kutsche muss nochmal anhalten. Und es geht nicht weiter, bevor er nicht diesen Red wieder in dieser Kutsche hat. Warum ich das so erzähle, sage ich euch gleich noch, warum es um dieses Hermelin auch so geht. So, und jetzt ist man auf der Flucht und man muss zu einem Captain Maddox, heißt der Mensch, der auf dem Kutschbock sitzt. Den kennt er auch nicht. Und man rast durch diese Nacht.
Klingt fast wie Haddock, aber okay.
Ja, Maddox. Und man muss zu einer Insel kommen, wo man sicher ist, weil die Salpeter und damit der Schiefbart, der Anführer der Salpeter, denen auf den Fersen ist. Was Klippo nämlich bis dahin nicht weiß. Seine Eltern sind gar keine Händler für Dosen. Seine Eltern sind Spione des Königs. Und Spione des Königs dürfen keine Kinder haben, weil man damit ja angreifbar ist, ne? Wenn man irgendwie gefangen genommen wird oder so. Und deswegen gibt es diesen Jungen eigentlich nicht oder darf es den Jungen eigentlich nicht geben. Man muss sich jetzt retten vor diesem Schiefbart, weil der hat seine Tochter verloren. Das war ein Unglück, das hat niemand so gewollt. Der Vater von Klippo hat in einem Auftrag eine Mühle angesteckt und wusste nicht, dass da noch ein Kind in dieser Mühle ist. Und das war die Tochter von Schiefbart. Der darf ja Kinder haben. Schiefbart schwört Rache, ist denen ganz dicht auf den Fersen und ruft immer Klippo, Rache. Und Klippo weiß überhaupt nicht, um was es geht, bis Captain Maddox ihm das alles mal ein wenig erklärt. Und dann findet er das hervorragend. Und er findet es hervorragend, auf Abenteuer zu sein. Und er findet es auch toll, das alles zu erleben, was er dann erlebt. Er muss auf die Insel Namok Rock. Und wenn man das rückwärts liest, heißt das Kormoran.
Mhm.
Auch Das finde ich eine gute Geschichte von dem Goldfarb. Da kommt man auch zu Anfang gar nicht drauf. Aber es gibt dann ein Mädchen auf dieser Insel und die meint, Klippo nochmal schützen zu müssen und erzählt ihm, er wäre gar nicht Klippo, er hätte sich den Kopf gestoßen und er hieße ganz anders und das sind auch nicht seine Eltern. Es ist ein unglaublich verwirrtes Spiel, unglaublich spannend erzählt und am Ende löst sich das natürlich alles auf und man ahnt vielleicht schon ein bisschen, wer dieses Mädchen auf der Insel ist, mit der er sich dann sehr anfreundet.
Nicht spoilern, nicht spoilern.
Nein, ich sage nur, man ahnt es vielleicht.
Ja. Ich hätte jetzt schon eine Idee, aber ich sage immer nichts.
Ja, nein, du sagst nichts. Nein, du sagst nichts. Und es ist großartig geschrieben. Guck an, Strafe auf dem Fuß, ja, voll. Gute Begriffe, also er hat dieser Schiefbart zum Beispiel hat ein großes Eisenschiff, so wird es genannt, das ist ein Destructor. Es spielt nachher auch noch ein Zeppelin eine Rolle, also als wenn man in dieser technischen Anfangswelt stecken würde. Und ich finde, es ist so spannend und so großartig erzählt, weil ich liebe es manchmal nicht, wenn immer kommt, sagte er, fragte er oder so, ja. Hier geht das flüssig in eins und du weißt immer, wer gerade dran ist zu sprechen. Das gelingt dem Tobias Goldfarb großartig. Der ist ja auch bekannt für, oder was heißt bekannt, aber der schreibt eben auch als Autor und Regisseur und als Autor für Filme schreibt es ja auch nochmal anders und das Ganze geht wirklich filmisch ab. Großartig gemacht. Nochmal zu dem Red zu kommen, zu diesem Hermelin. Ein kleines ein Zubrot, was es hier gibt, das finde ich ganz wunderbar. Du wirst ein Daumenkino unten haben und wirst das Hermelin springen sehen, wenn du denn die Seiten schnell ganz umdrehst. Schnell. Und zwar wirklich toll gemacht. Ja, na, so schnell musst du gar nicht, aber schon Seite für Seite. Dann siehst du wirklich, wie es läuft. Und das macht nochmal ganz viel Spaß.
Daumen-Kino.
Ich denke, für Kinder ein Daumenkino. Genau, danke, habe ich nicht gesagt. Ne? Bin ich nicht gekommen auf diesen Ausdruck. Mensch, das finde ich so großartig.
Ab wie vielen Jahren würdest du das empfehlen?
Ab 10.
Ab 10. Okay.
Für Schulleser 11, 12 genauso. Danach denke ich nicht zwingend, außer man hätte jetzt noch mal Lust, solche spannende Geschichte zu lesen. Und zum Cover möchte ich einfach noch sagen, das ist so wunderbar gemacht, weil Klippo, der Junge, den es nicht geben durfte, hier so durchscheinend als Umriss gezeichnet ist in so einen Silberton auf blauem Grund. Also ganz toll gemacht. Ich liebe dieses Buch und habe es wahnsinnig gerne gelesen und habe es wahnsinnig gerne vorgestellt.
Und offenbar so actionreich und auf der Hochspannungsskala von 1 bis 10, kurz vor 10 offenbar. Genau. Also, es sieht so danach aus, als wäre das dein großer Hit.
Schmücker-Hit für ältere Kinder.
Genau. Und ich habe den ja auch erst spät in die Hand bekommen und ich wollte den dann zwingend noch auf die Liste mitsetzen. Ich habe ja immer so circa 100 Bücher, die ich den niedersächsischen BibliothekarInnen vorstelle. Und das hat gerade noch geklappt, dass ich habe es durchgelesen, wenn wir lesen, ne? 4 Stunden, dann hast du das ja durch.
Ja.
Und es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Mhm. Kann ich nur so weitergeben.
Mhm. Wunderbares Leseerlebnis. Jetzt gucken wir mal, unser Stapel ist, so schnell waren wir noch nie. Also wir werden mit jedem Jahr werden wir disziplinierter, was ja gut ist.
Yes.
Genau.
Aber ich glaube, wir haben ganz ein breites Spektrum an schönen Büchern, Musik, Grusel, Abenteuer, alles dabei.
Auffällig viel bildbasiert in diesem Jahr, ne? Müssen wir sagen.
Ich hätte auch ein paar Textbücher noch gehabt, aber da muss man immer so viel erzählen.
Nein, ist schon wunderbar. Ist schon wunderbar.
Ich denke, das ist ja auch Zeichen der Zeit, dass es viel Bilder gibt, weil nicht jeder so wahnsinnig gerne viel Text liest. Nicht jeder und nicht jede. Insofern hat es ja seine Berechtigung und verlockt und verleitet und reizt vielleicht an, sich das anzuschauen und zu lesen. Insofern finde ich das völlig legitim und gut. Ich bin der Ansicht, wir hatten es noch nie so bunt wie heute. Kann es sein?
Ja, vielleicht. Ich weiß es gar nicht.
Ne? Vielleicht auch schwarz-weiß.
Genau.
Wir hatten es aber auch schwarz-weiß, auch wenn da ganz viel Bild und Geschichte drin steckt.
Also ein bunter Blumenstrauß, ein Potpourri.
Ein Potpourri.
Ein potpourrider Bukett der tollen Bücher.
Birgit, vielen Dank, dass du uns das so herzerwärmend und so voller Herzblut nahegebracht hast. Wir sind
ich
begeistert.
Ich sage mal ganz herzliches Dankeschön, dass ihr mich jedes Jahr wieder einladet.
Das hat jetzt schon Tradition.
Genau.
Das hat jetzt schon Tradition.
Absolut.
Du weißt, was du dir für November 25 schon mal irgendwie einen Termin freihalten musst. Da hilft dir
absolut. Okay. Das ist nix, genau. Mit viel Vergnügen und Spaß. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute.
Jawohl, genau. Dir auch. Ja. Und bis ganz bald, dass wir uns live wiedersehen.
Tschüss. Ich freue mich, wenn wir uns live sehen.
Bis dann. Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.